Fisi Madende, der Podcast.
Seid ihr bereit, Männers?
Wir sind immer bereit.
Aber Moment, wir sind noch nicht bereit.
Wir sind noch nicht.
Monchi, schenk mal was zu trinken. Unser heutiger Gast braucht unbedingt wahrscheinlich einen stilvollen Anfang. Und der fängt eigentlich an mit einem klingenden Glas.
Ja, und unseren Gast bringt sein eigener Wein mit.
Das haben wir auch noch nicht gehabt.
Das haben wir auch noch nicht gehabt. Doch, haben wir gehabt.
Haben wir schon gehabt. Okay.
Haben wir schon Elmo gehabt.
Wenn du willst, Monchi, mach doch du dich mal ans Dekantieren.
Okay, das mache ich. Soll ich ja die Flasche aufmachen?
Das ist so gut. Und ich kann dir schon mal ein bisschen was über unseren Gast erzählen.
Okay, ne? Aber dann tue ich jetzt mal mein Mikro zur Seite. Warte mal, es knackt jetzt ein bisschen. So. Und jetzt kannst du was erzählen.
Ich erzähle jetzt was, okay? Also, unser heidischer Gast lebt und arbeitet auf einem 1888 gegründeten Weingut in Weißenheim am Sand.
Stopp. Jetzt kannst du weitermachen.
Und ist Winzer vom Beruf. Wir haben uns kennen und Liebe gelernt unter dem Einfluss seines Weines. Das heißt, wir wissen bis heute eigentlich nicht ganz genau, ob er unsere Musik wirklich so gut findet, weil er vermutlich bei all diesen Anlässen leicht unzurechnungsfähig war, genau wie mir. Nur eins steht fest, wer so oft wie mir zusammen schon gefeiert hat und sich dennoch auch noch was zu erzählen hat, der muss das offiziell in einem Podcast machen. Herzlich willkommen, Rainer Gehrig.
Hallo.
Applaus, Applaus.
Hi. Applaus, Applaus. Riesen, das trinkst du jetzt
Vielen Dank für die Einladung.
Selbstverständlich.
Ja. Warte mal. Schenk da nur einen Schluck ein, mein Freund, okay?
Ja, du Mensch, wegen dem roten Faden.
Ja, das ist schon der rote Faden verloren.
Schon der rote Nase. Und kein roter Faden mehr.
So, nee, das bleibt für mich übrig.
Wir haben einen schönen Gruß von meiner Mama, wir haben Käse und Traube. Haben wir da?
Prost.
Oh.
Schön, dass du erwischt.
Weißt du, was das Beste ist, Monchi? Wir haben einen Gast, der bringt sein eigenes Woi und seine eigenen Gläser. Bringt er auch noch mit.
Ich habe ein bisschen vorgedacht, vorgebeugt.
Das ist bei so Kafruse wie uns ist das nicht verkehrt, muss man wirklich sagen. Leider.
War das jetzt ein Aufruf für die kommenden Gäste?
Ja, genau. Bringt Weine, bringt Geschenke.
Bringt Geschenke. Prost, echte Mut.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gut.
Boah.
Was trinken wir, Rainer?
Das ist der neue Jahrgang vom Riesling 1 PS, den ihr ja auch selbst kennt, den 1 PS, also den Weinberg, wo der Wein entstanden ist. Es ist jetzt Jahrgang 22 schon. Ihr wart ja bei der Ernte 21, wart ihr ja selbst dabei. Das war ein super Event gewesen, bei tollem Wetter. Und
das mal 24 nachholen, oder?
Ja, mindestens.
es war ein ganz toller Anlass und es hat ganz viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das wäre jetzt auch gleich die Frage am Anfang, woher wir uns eigentlich kennen. Wir haben schon ganz oft die Freude und die Ehre gehabt, bei dir auf dem Hof zu spielen, Musik zu machen. Aber Eva A., und das war wirklich besonders, mit dir zusammen auch mal im Winger zu sein und wirklich Wein zu machen und den dann selber zu trinken. Und dass der dann auch noch schmeckt, das ist eigentlich ein Wunder, ne?
Dass der noch schmeckt.
Also super.
Aber er schmeckt noch Pershing.
Schmeckt er noch Pershing?
Ein bisschen.
Du bist schon Spezialist, du hast schon dazugelernt, habe ich gemerkt.
Rainer, sei so gut, du hast den Weiß selber gemacht.
Ja.
So ein Experte wie der Monchi, ne? Der kann nicht alles wissen. Wie würdest du den Weiß beschreiben? Gibt es da eine Beschreibung, dass du sagst, der RPS, der schmeckt so und so?
Ja, der ist noch relativ jung jetzt, hat natürlich, wie der Monchi schon sagt, ganz typische Pfirsichnote.
Ja,
ist halt noch ein bisschen jung, braucht noch ein bisschen Zeit, um sich ein bisschen zu finden, ausbalanciert zu sein. Er ist aber jetzt schon relativ frühreif, er präsentiert sich schon gut und trinkt einen sehr guten Trinkfluss, würde ich sagen.
Mhm, guter Trinkfluss, ja.
Und ist nicht so ein typischer Riesling, der durch eine hohe Säure sich auszeichnet, sondern eher ein reiferer Riesling. Das sind ja sehr alte Rebstöcke, wie ihr gesehen habt bei der Ernte. Die sind schon knapp 50 Jahre alt. Dadurch der Ertrag sehr reduziert und dadurch sind die Trauben reifer und werden bekömmlicher. Und auch die Säure ist dadurch harmonisiert und einfach besser zu vertragen. Und ist gar nicht so ein typischer Riesling im Dänzchen. Nicht so ein knackiger Riesling wie früher, sondern eher ein modernerer Riesling aus alten Reben. Also kombiniert die Vergangenheit und Tradition mit der Moderne.
Das finde ich ein super Thema. also Vergangenheit und Moderne in Kombination. Da würde ich gerne noch ein bisschen noch drauf eingehen, speziell auch auf den 1 PS, ja. weil wir da wirklich gute Verbindung drüber haben. Aber vielleicht vorher mal zu dem, der den macht. 1888, Respekt, du siehst gar nicht so alt aus.
Danke.
Das ist das Familienunternehmen. Ja,
das macht der Wein.
Das macht er. Das konserviert, verstehst du? Ja. Du sollst auch mehr Wein trinken, mein Freund.
Ich glaube auch. Aber ist das ein Familienbetrieb seit 1888 oder wie ist das?
Familienbetrieb in der 5. Generation.
Das heißt, das war 1888, hieß das schon Gehrig?
Nee, Gehrig nicht. Gehrig ist erst vor 2 Generationen dazugekommen. Mein Vater kommt aus dem südpfälzischen Zeiskamm und ist
Zeiskamm.
Praktisch Zeiskamm. Nach Weißenheim hereingeritten. Er hat früher geritten und hat auf dem Reitturnier in Weißenheim meine Mutter kennengelernt.
Okay.
Und so ist das, ist dann irgendwann der Name Gehrig. Früher hieß es dann Schuba Gehrig. Dann ja. Gehrig Schuber. Und jetzt seit 30 Jahren heißt es Weingut Gehrig.
Das heißt, ich kaufe mal ein Pferd, reite irgendwo neu und dann...
Das muss
man
machen.
Oh, ich bin schon verheiratet. Hätte ich mir das nicht mal vor ein paar Jahren sagen können.
Bischof und Fuskern, und da gibt es doch genug Pferde, oder?
Ah jo.
Ja, schon, allerdings. Also, dass du nicht 88 geboren bist und auch nicht 1988 auch nicht, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber darf man doch drüber sprechen als Winzer, wie alt man ist?
Ja klar, ich bin ja keine Winzerin.
Ah, okay.
Dann, ja klar, ich bin 63 geboren und habe vor, dieses Jahr ein Jubiläum zu feiern.
Aha.
Ohne jetzt weiter darauf eingehen zu wollen.
Welches?
Ja.
Ja, einfach, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, weil so blumig, wie du deinen Wein beschreiben kannst, so müssen sich die Leute ja auch dich jetzt erst mal dich kennenlernen, vorstellen, du gehörst alter Art dazu. Heißt das, dass du auch schon die Tätigkeit als Winzer von deinem Vater gelernt hast? Ist das was dir in die Wiege gelegt ist? Oder wie wird man Winzer?
Ja, es war eigentlich immer klar, in welche Richtung ich gehe. Da das bei uns ein Familienbetrieb ist und Tradition da groß geschrieben wird. Und dann war das für mich klar, dass ich irgendwann in den Betrieb einsteigen werde. Und da ich noch 2 Brüder habe, die auch im Betrieb waren, haben wir den Betrieb damals in den Anfang 80er Jahren dann mehr vom Fassweinvermarktung auf die Flaschenvermarktung umgestellt. Und ich dann später, als ich den Betrieb alleine geführt habe, dann sind wir immer mehr raus auf Messen, was also der beste Entschluss war, was ich machen konnte, um auch einfach rauszukommen. Es macht Spaß, egal in welchen Städten im ganzen Bundesgebiet, die Weine zu präsentieren, das Feedback zu bekommen, und daraus lernt man halt auch. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich weiß jetzt alles, funktioniert gut, ich brauche nichts mehr dazu zu lernen, also ich bin sehr wissbegierig. Ist natürlich immer ein schönes Argument, wenn man einen Wein probieren will, ich bin wissbegierig, und dann probiere ich auch von allen möglichen Kollegen, und es gibt immer wieder was Neues, und macht einfach Spaß.
Aber das hört man jetzt schon raus, dass du da auch deinen eigenen Weg so gefunden hast, dass ihr Sache auch umgestellt habt, so ein bisschen, dass du dein eigenes Ding da auch gemacht hast. Ich könnte mir vorstellen, wenn man in so einem Familienbetrieb ist, ist das ja vielleicht nicht unbedingt immer der Wunsch von den Kindern, das zu machen vom Vater. War das dein Wunsch? Du hast gesagt, das war eigentlich klar. Das war auch dir klar, dass du das machst. War dir das klar, weil es halt so ist? Oder weil du wirklich gesagt hast, das, was der Papa macht, das will ich auch machen?
Schon. War aber auch so, dass wie ich eingestiegen war da in den Betrieb, ich wusste, dass mein Vater sehr großzügig ist. Er hat also uns sehr viel machen lassen, auch experimentieren lassen. Am Anfang auch mit dem Holzfassausbau und verschiedene Ideen, auch mal ein Cuvée zu machen, und hat uns da freie Hand gelassen. Und das hat man irgendwie, dass man sein eigener Chef ist und kann auch selbst bestimmen über das, was man tut. Muss natürlich alles in Sinn haben und soll nicht nur Spaß machen, sondern soll auch natürlich für die Basis für das Leben sein. Ne?
Wann hast du deine erste eigene Weih gemacht?
Ja, das war mit 18, ja, 18 ungefähr. Das heißt, erste eigene, wo ich
der dann selbst ganz allein...
Ja, mit 18, ja. Ja.
Mit 18?
18, ja.
Wie hieß der? Was war das für einer?
Das waren jetzt kein spezielle in dem Sinn, aber ich bin mit 18 dann selbst dann, wo ich auch die Weine dann auch selbst gestalten konnte, so ich mir es vorstellen. Natürlich in Absprache mit dem Big Boss. Und
der Big Boss war dein Vater.
Ja. Mhm. Und weil von der Stilistik her war mir schon immer klar, dass ich nicht so die säurebetonte Weine mag, sondern mehr die gefälligen Weine, die, sag ich mal, modern trocken, die nicht so knochentrocken sind, die eine leichte Restsüße haben und die einfach ja in Balance sind und schmecken und Lust auf ein zweites Glas machen.
Für die man kein Abitur braucht, sozusagen.
Sozusagen.
Ja. Oder Karl Gaselsa.
Das ist mal sehr sympathisch.
Nächsten Tag, ja. Ja. Du kennst dich nicht so aus, gell?
Ich kenn mich nicht so aus.
Brust.
Brustdose.
Ja.
Boah, herrscht lang. Die Gläser alle sind schon geil, ne? Mhm. Aber,
da steht ja Gärisch drauf.
Aber vielleicht, du hast gerade gefragt, Monchi, ne, ja, wann der Rainer seine erste eigene Wein gemacht hat. Was mich als wirklich Weinkenner interessiert, wann hast du denn dein erste Wein getrunken? Kannst du dich daran erinnern? Und hat der dir auch geschmeckt? Das wäre für mich interessant.
Ne? Das war schon wesentlich früher.
Vor 18. Was, du durftest vor 18 Alkohol trinken? Was ist da los?
Es hören ja keine Kinder zu, oder?
Nee,
also ja, wir haben schon früher immer auf den Weinfesten schon immer probiert, meistens Mixgetränke, Scholle, aber da früher ganz am Anfang noch jetzt süße Scholle und meinen ersten Rausch hatte ich mit süße Scholle und seitdem bin ich kuriert und trinke normale Riesling-Scholle.
Trinkst normale Riesling-Scholle.
Sag mal, den Appetizer kann man denn auch mit Cola mischen?
Oh. Hallo.
Oh.
Kollege. Das ganz, war ganz das dünnes Eis.
Wie war das?
War das eine Frage, die du vom Alex stellst, sagst du?
Ja, die soll ich dir vom Alex
stellen. Danke, Schlagzeuger, ja, der hat gefragt, Cuvée Cola, ob das eine Option wäre. Ich stelle das einfach so für mich immer fest, es gibt Sachen, die ich erst im fortgeschrittenen Alter zu schätzen weiß und die mir als Kind auch überhaupt gar nicht geschmeckt haben. Es gibt Sachen zum Essen, die ich, na, wo man jetzt erst drauf kommt, ach Gott, ja, ist eigentlich ganz gut. Aber das war für dich als Kind auch schon so, ihr seid damit aufgewachsen, es gab wahrscheinlich beim Abendessen auch immer Flaschwein irgendwie auf dem Tisch gestanden oder beim Mittagessen oder was. Und habt ihr da auch schon immer mal Schlückel irgendwie probiert, ja, und habt ihr das geschmeckt? Das ist meine Frage.
Ja, klar, sonst hätte ich nicht den Beruf ergriffen. Also ja, ist auf jeden Fall hat es geschmeckt und es gab halt immer schon so, als nicht immer, aber so ab dem Alter, so 12, 13 konnte man schon mal probieren. Mhm. Schlückchen halt und dann, das hat dann mit der Zeit hat sich das schon ein bisschen gesteigert.
Leicht gesteigert. Apropos leicht gesteigert, kann man das in Zahlen bemessen? Wie viel Liter Wein machst du im Jahr?
Ja, also meistens kommt natürlich immer auf die Natur an, wie die Witterung ist. Und es gibt die Unterschiede im Ertrag jedes Jahr, weil man versucht sich ja einzupendeln auf ein gewisses Ertragsniveau, nicht zu hoch, sondern dass die Weine balanciert sind und reif sind und auch nicht zu stark gedüngt werden, damit einfach der Weinberg mehr ein bisschen positive Stress hat und die Rebstöcke sich mehr anstrengen, um einen guten Wein zu erzeugen. Und wir machen im Schnitt so 110 bis 120.000 Liter im Jahr.
Ich habe gewusst, da kommt noch was hinher. Ich habe gedacht, 110, ja, ist nicht so viel.
Es gibt wesentlich größere Betriebe, die halt aber auch andere Vermarktungsstrukturen haben und es ist, ja, passt, ist eine mittlere Größe, ist auch eine gesunde Größe, finde ich. Und ja, man hat den Überblick noch und hat nicht alles nur mit Fremdarbeitskraft besetzt. Und das ist schon auch gut. Ist auch nicht mein Bestreben, da eine Riesengröße hinzulegen. Und das ist einfach übersichtlich und passt.
So, ich als wirklich jetzt jemand, der sich nicht so intensiv damit auskennt, mir fällt es schwer vorzustellen, dass man da einen Überblick behalten kann, wenn man so im Frühjahr oder im Sommer so durch so Weindorf durchfahrt. Da ist an jedem zweiten Haus hängt das Schild Weingut.
Ja.
Da gibt es dann Wein und jeder hat natürlich für sich auch den Anspruch, dass er was Besonderes macht. Was macht ein gute Wein dann aus? Was macht ein gutes Weingut aus? Ist das nicht die Größe wahrscheinlich, wie du es gerade sagst? Ne?
Nee. Also das ist ja, das alles ist ja ein bisschen eine subjektive Sache. Mhm. Man muss halt den Geschmack und den Verbrauchertrend treffen. Und es ist ja nicht so ein Trend, der jetzt ständig wechselt, sondern man sieht, man merkt es mit der Zeit, wenn man den Kontakt mit den Kunden hat, das ist das Wichtigste. Und dann merkt man am Feedback, wie der Wein ankommt, wie wir am Anfang auf die Messe waren. Ich glaube, 98 das erste Mal in München auf einer Messe. Und da war es ganz schwierig für uns, mit unseren Weinen sich hinzustellen. Schon allein, weil die Leute wollten gar keine deutsche Weine probieren. Die wollten nur ausländische Weine probieren. Mhm. Und ja, und man musste da schon ein bisschen dickes Fell haben, was man vom einen oder anderen zu hören bekam. Auch ohne, dass sie den Wein probiert haben. Aha. Wenn sie ihn dann probiert haben, dann sah die Sache schon anders aus. Aber in der Anfangszeit war es so, dass ich dann auch Zeit hatte. Meine Frau hat den Stand betreut und ich bin dann halt rum, weil bei uns noch nicht so viel los war und habe probiert, überall mir verschiedene Weine einfach angesehen und probiert und immer wieder dazugelernt. Einfach auch mal einen Wein mitgenommen, mal zu Hause probieren und gedacht, hey, ja, gefällt mir, in die Richtung kannst du dich entwickeln. Und das hat mich sehr weit gebracht in dem Sinn, dass ich meine eigene Stilistik entwickelt habe. Mhm. Und das passiert nicht, wenn du zu Hause bleibst und sagst, oh, ich mache einen guten Wein und das reicht. Okay. Das geht auf keinen Fall. Immer raus und probieren und immer mit den Kollegen reden, das ist auch sehr viel wert. Auch international über die Grenzen rauszugucken, was andere machen. Und das ist, macht Spaß. Mhm. Und immer jedes Jahr wieder aufs Neue beim Wein. Wie wird dann der neue Jahrgang? Ist immer wieder neu zu probieren. Wie ist denn bei denen der Wein dieses Jahr? Und also es macht Spaß. Ist nie langweilig.
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich im Kopf gehabt habe. Ja, also es ist ja schon so, wir machen Musik. Und wir gucken uns ja auch andere Sachen an. Wie andere Musik machen. Und ja, gucken
Vorbilder.
Tatsächlich, ja genau, Vorbilder. Hast du da so richtige Vorbilder, wo du sagst, hey, mein Wein soll so schmecken wie der?
Nee, also direkt Vorbilder. Ich habe mir von verschiedenen, wo mir die Stilistiken gefallen haben, habe ich mir Sachen rausgepickt oder gesagt, hey, so in die Richtung könnte ich mir es vorstellen, mit vielleicht gewisse Abweichungen, um die eigene Handschrift darzulegen. Ja, wie vorhin schon erwähnt, also nicht zu Säure betont und mit einer ganz leichten Restsüße im trockenen Bereich. Das ist für mich einfach. Ja, es ist, macht ja für mich Spaß. Und ich denke auch, trifft auch einen Großteil der Kunden, die einfach da auch ähnlich denken. Säure ist immer ein Thema und darum sollen auch die Rieslinge nicht zu Säure betont sein und ja. Nicht so knochentrocken wie früher, sondern schöne dienende Restsüße, die aber auch wichtig ist, dass der Weinberg nicht so viel Ertrag hat. Also die Trauben sollen nicht so üppig hängen, sondern dass sie eine schöne Reife kriegen und auch dadurch viel bekömmlicher sind.
Ist das, meinst du, das ist der Unterschied auch zwischen der Arbeit, die damals, ich sag mal 1888 gemacht wurde von einem Winzer und der Arbeit heute, dass man viel eher zum einen bereit ist, über den Tellerrand zu gucken, ach, aber dass man vor allen Dingen die Möglichkeit auch hat, ne? Weinmesse, ne? Hast du gesagt, ihr stellt das quasi aus, ihr geht rum, ihr probiert selber auch ganz viel. Das hat es ja früher wahrscheinlich überhaupt nicht gegeben, also selbst jetzt 1920 oder was, ne? Keine Ahnung.
Damals war ja bei uns auch nicht die Flaschenweinvermarktung da. Das wurde erst nach dem Krieg, wurde das praktisch in den 15 Jahren, haben wir angefangen mit Flaschenweinvermarktung. Davor war das immer mit, dass man vom Fass gezappt hat, mit der Korbflasche ist da der Wein vertrieben worden oder ist halt an Weinhändler weiter vertrieben worden. Man hat gar nicht den Kontakt mit den Kunden so gehabt. Und das ist ja eigentlich das Salz in der Suppe, das was auch Spaß macht, den Kontakt mit den Leuten, die bei uns entweder aufs Weingut kommen oder die wir treffen auf den Veranstaltungen, ob es jetzt ein Weinfest ist oder ob es eine Weinmesse ist, egal wie. Und wir haben überall im ganzen Bundesgebiet, wo wir sind, unsere Weinfreunde. Und es ist wirklich, macht Spaß. Die freuen sich auch wirklich, wenn sie uns sehen. Und das ist halt auch nett, wenn man da einmal nett dabei war und dann gleich fragen sie nach, ja, was ist los? Wann kommt der denn wieder? Mhm. Und ja, das ist schön. Und
Christoph, das war so wie bei Asterix und Obelix.
Du meinst, das sind die Bücher, die du gelesen hast?
Das sind die Bücher, die ich lese.
Mit den vielen Bildern.
Mit den ganzen vielen Bildern.
Mit dem wenig Text.
Da war das auch so, da haben die Weihfässer verkauft.
Ja, ist richtig.
Ja, da hat halt ein Wirt ein Weihfass gekauft beim Winzer.
Ich stelle mir das aber auch so vor, dass das im Gegensatz zu früher, wo das vielleicht eher wirklich eine ganz körperliche Arbeit auch war, ne, und die Leute vielleicht auch froh waren, dass sie nicht noch so viel Kundenkontakte haben müssten, weil sie da ordentlich am Rohrkloppen müssen, da kommt ja jetzt noch die Komponente mit Verkauf dazu, was ihr macht. Also ihr müsst ja nicht nur die Sache, nicht nur den Bau herstellen und das alles bewirtschaften, sondern das auch bewerben und machen, weil, wie gesagt, wenn man die Wallstraße runterfährt, die Auswahl ist groß und du sagst, hast jetzt schon oft auch gesagt, na, es kommt auch auf den persönlichen Kontakt da, die Leute fragen dann schon, na, wo war dann jetzt wieder oder was hat dann wieder, du hast Kunde weiter weg auch, die das sehr zu schätzen wissen, was du machst, du hast einfach einen Namen bei verschiedenen Leuten und Leute, die das gut finden, ne? Aber das stelle ich mir auch so vor, vielleicht hat man früher ganz andere Vorstellungen von der Arbeit so auch gehabt. Und wenn man gedacht hat, Winzer, dann war das wahrscheinlich ein ziemlich anstrengender Beruf. Wie ist das von der körperlichen Arbeit her? Bist du, so wie du da sitzt, siehst gut aus, aber
danke.
Bist du muskelgestählt von deiner Arbeit? Oder was, wie, wenn du zum Physiotherapeut gehst und sagst, bist Winzer, was muss man da behandeln bei dir?
Bei den meisten Winzern den Rücken.
Der Rücken.
Weil wir früher meistens sehr viel Weinkisten, es waren ja auch die 12er und sogar die großen, die 20er Kisten rumgestemmt haben. Und in der Jugend ist es so, dass man halt da, ja, will auch ein bisschen was beweisen und da zwickt auch nichts und dann hebt man da auch das eine oder andere rum. Aber ja, ich will jetzt darüber nicht jammern, mir geht's gut. Nee, die Abwechslung macht's aber auch. Jetzt hat man halt auch schon eine gewisse Zeit auch im Büro zu tun, um auch die Vermarktung ist halt auch wichtig. Mhm. Und einfach die Weinproben, das war schon immer so, wobei seit wir unser Gästehaus haben, haben die Weinproben jetzt auch stark zugelegt, dass wir am Wochenende immer, also Freitag, Samstag immer Weinproben haben von unseren Hausgästen. Oft kommen auch Gruppen dazu und ja, und das ist immer wieder lustige Angelegenheit und ja, ist die wenn man das Feedback ist immer das Beste von den Leuten, wenn man merkt, wie die Weine auf die wirken und was ja. Wenn sie dann auch noch was kaufen, dann ist das natürlich doppelt gut.
Ist das eine gute Sache. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass da einiges Hand in Hand gehen muss, dass die Rechnung auch aufgeht. Ne?
Ja, klar.
Ihr legt eben nicht nur Wert darauf, dass das, was in der Flasche ist, sehr gut ist. Das ist natürlich das Hauptanstreben, aber es sieht auch gut aus. Man muss ja also auch sich Gedanken machen, wie gestaltet man so eine Flasche. Und vor allen Dingen, worüber wir uns ja auch kennengelernt haben, ihr macht Feste. Ihr ladet Leute zu euch in den Hof ein, ihr schenkt dort natürlich euren Wein aus, aber ihr macht da auch sehr gutes Essen. Können wir jetzt mal glatt empfehlen. Es ist super.
Das Beste.
Weißt du was, das ist super. Wir machen jetzt so, als machen wir Werbung für den Rainer und machen aber Werbung für uns, weil wir dort spielen. Er kommt zahlreich zum Rainer auf die Fest, aufs Rotweilfest.
Und aufs Federweißefest.
Und aufs Frühlingsfest und aufs Rotweilfest.
Rotweilfest sowieso, da kommt er doppelt.
Und ja, die Gästewohnung, die habe ich einmal auch schon ausprobiert, die ist sehr gut.
Und Essen müsst ihr dort auch,
auf jeden Fall. Essen müsst ihr auf jeden Fall dort auch.
Was ich dir noch nie verrode habe, Rainer.
Achtung,
jetzt. Ich spiele eigentlich bloß bei dir wegen Essen und wegen Wein.
Danke.
Das ist so das Highlight, dreimal im Jahr.
Ohne Scheiß, das haben wir schon oft gesagt, dass einfach uns die Atmosphäre so gut gefällt bei euch, dass man da, ich glaube, überall anders wäre es so ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man sagen würde, wir spielen da 3-4 Mal im Jahr. Aber das machen wir ja wirklich bei euch, spielen wir wirklich oft. Aber ja, das würde man wahrscheinlich auch nicht machen, wenn das nicht so herzlich immer wäre und so schön.
Das freut mich, wenn das so rüberkommt, ist
auf,
das
auf jeden Fall.
Tolle Sache.
Konnte sich auch schon meine Mama von überzeugen, die war auch schon da.
Ja, und der Duck aus Amerika.
Und der Duck.
Der Duck
aus Amerika.
Soll ich einen schönen Gruß haben vom Duck?
Danke, zurück.
Vielleicht, wir sind jetzt so ein bisschen fortgeschritten und ihr habt auch schon Wein getrunken. Vielleicht kann ich da jetzt mal auch...
Mein Glas ist leer, es tut mir leid.
Schenkt da nochmal was ein, manche sei so gut. Aber ich hätte mal wirklich gefragt, was mich schon oft interessiert hat. Und da haben wir uns auch schon mal, manche haben uns auch schon mal drüber unterhalten, so generell bei Winzer. Wenn man da davon lebt, dass man ganz viel Wein auch probieren muss, immer, natürlich, ne? Und dass man viel verkosten muss und so. Wie groß ist die Gefahr, dass man da ziemlich schnell zum Alkoholiker wird? Ich stell mir das schon schwierig vor, weil du musst ja wahrscheinlich jeden Tag Wein trinken, oder?
Nee, nicht jeden Tag. Also wäre jetzt überzogen. Natürlich, wenn eine Weinprobe ist, probiert man ein bisschen was mit. Ja. Aber du kannst nicht mit dir mitprobieren, schon hättest du wirklich ein Problem. Aber das muss jeder für sich selbst sehen, wo auch die Grenze ist. Und vor allen Dingen darfst du dir nichts vornehmen und halt kein Auto mehr fahren, wenn du eine Weinprobe hinter dir hast, weil du weißt nicht, wie viele kleine Schlückchen du genommen hast. Und, aber das muss jeder für sich selbst einen Griff haben oder wissen, wo seine Grenzen sind natürlich. Ne? Wie auch im normalen Leben. Klar, bist du näher an dem Stoff dran.
Ja, es ist vor allem dein eigener.
aber ja, es, wie gesagt, es, Einteilung ist alles.
Okay. Darf ich dich mal fragen, Rainer?
Gerne.
Ich hab doch eine Fehlzeit da, was ist das für eine Frage?
Stimmt, du bist ja da, um Frage zu beantworten. Hast du daheim auch andere Woi? Oder hast du nur deinen Woi?
Klar, ich freue mich auch immer, wenn Gäste zu uns kommen und wenn die mir Woi schenken. Manche haben ein schlechtes Gewissen, aber haben nichts anderes gehabt und was soll ich mir Winzer Woi schenken? Nee, ich freue mich immer. Mhm. Probieren, wirklich wie vorhin erwähnt, immer auch über die Grenzen raus zu gucken.
Was sind deine Lieblingswoi eigentlich?
Von der Sorte her, neben Riesling, bei den Weißen ist natürlich Sauvignon Blanc so ein bisschen Steckenpferd von mir, denn da habe ich so ein bisschen Fable dafür und habe den auch in mehreren Versionen bei uns im Angebot und das macht Spaß einfach. Es war eine neue Sorte, die wir vor 28 Jahren, was jetzt, erstmals angebaut haben. Und damals noch als Versuchsanlage. Und es hat einfach Spaß gemacht, das Geheimnis des Sauvignon Blanc herauszufinden, wie man die Aromatik, die Trauben haben, wie man die sehr schonend ins Glas bekommt, also in die Flasche und später ins Glas.
Okay, du weißt, das ist mein Lieblingswei und das ist auch ein Christophs Lieblingswei.
Es ist richtig. Aber was mich mal interessieren wird, ist, was ist der Unterschied zwischen Riesling und Sauvignon Blanc? Kannst du mir das erklären?
Der Unterschied, also Riesling ist eine Urrebe, die man streitet sich noch über die Herkunft, also ob es die Römer sollen sie hierher gebracht haben oder ob es eine Urrebe ist aus dem Rheingraben, also unbestritten ist, dass Riesling die bekannteste deutsche Sorte ist, die weltweit auch eine der anerkanntesten Qualitäts-Weißweinsorten ist und gedeiht halt nicht in jedem Klima, zu warmes Klima ist mag sie nicht, was aber nicht heißt, dass es bei uns in der Zukunft ein Problem gibt, Riesling anzubauen, weil es oft schon hört, mit der Klimaerwärmung, das ist halt schon ein Thema, aber für den Wein ist es, denke ich, da können wir, haben wir noch genug Möglichkeiten, den in kühlere Lagen, in höhere Lagen zu pflanzen und dann dürften die im Mittelmeerraum überhaupt keinen Weißwein mehr anbauen. Also das dauert noch lange, bis wir solche Temperaturen auf Dauer so haben. Man soll es nicht unterschätzen, das Thema, aber für den Weinbau ist es in unseren Bereichen bisher noch kein Problem.
Okay. Und da wäre gleiche Frage anzuschließen. Nee, die Frage ist jetzt, ist noch nicht für mich spannend, Riesling und Sauvignon Blanc. Was ist, ne, Riesling hast du gesagt, ganz alte Sort.
Ja.
Und Sauvignon Blanc, was ist das?
Sauvignon Blanc ist eine Sorte, die vor über 100 Jahren schon bei uns im Anbau war. Man nannte sie damals Muskat-Silvaner, weil die Trauben der Sorte ähneln dem Silvaner. Auch so ein schönes, sattes Grün, leicht, wenn sie reifer werden, leicht ins Gelb gehende, sind sehr kompakt, die Trauben, sehen aus wie Silvaner, haben aber in aromatischer Geschmack und haben viel mehr Duftaromen und dadurch hat man die früher halt, man wusste vielleicht mit der Bezeichnung nicht mehr, Muskat würde ich nicht unbedingt als geschmackstypisch für Sauvignon Blanc ansehen, aber man hat ihn halt als Muskat-Silvaner bezeichnet und kommt ursprünglich aus dem Französischen von der Loire und ist eine Kreuzung aus Chenin Blanc und Gewürztraminer, also wurde irgendwann mal gekreuzt, gezüchtet. Und der Riesling soll von der Urrebe abstammen. Gibt es halt auch schon länger. Und bei uns jetzt selbst, war wie gesagt vor knapp 30 Jahren, mussten wir aus Versuchsanlagen draufschreiben, wie wenn wir jetzt versuchen mit dem Wein machen. Wir haben natürlich nichts anderes gemacht wie mit den anderen Sorten. aber wir durften nur 1000 Reben am Anfang anpflanzen und dann mussten Aufzeichnungen führen, wie die Trauben wachsen, also die Reben wachsen, wann der Austriebszeitpunkt ist, wann der Blütezeitpunkt ist, mussten eine Vergleichsrebsorte nebendran setzen. Das haben wir dann in Grauburgunder genommen, der früher ja bei uns dort noch als Ruhländer verkauft wurde und meistens als Ruhländer Spätlese goldgelb im Glas stehend auf dem Weinfest aus dem Schoppenglas getrunken wurde. Hatte ja nicht so viel Alkohol, weil ja süß, hatte dann um die 10 Volumenprozent und nicht so wie jetzt ein trockener 12,5, 13. Und man muss den Ruländer nebendran setzen. Man hat aber dann gleich erkannt, dass die Sorten wie Sauvignon Blanc oder auch Chardonnay und bei den Roten der Merlot oder der Cabernet Sauvignon, dass die überall auf der Welt gedeihen. Warum sollen sie bei uns in unserem schönen Klima hier, speziell in der Pfalz, aber auch in ganz Deutschland wurde der dann zugelassen und man musste das nicht mehr draufschreiben, dass wir irgendwelche Versuche machen.
Mhm. Ist das ein Wissenspodcast?
Das ist ein Witz. Natürlich. Du kannst schon einen Winzer einladen und dann über Turnschuh reden oder was.
Das ist ja auch geil.
Das ist doch super, der lernt halt auch noch was. Aber was mich, du sagst, das ist ein Steckenpferd von dir, das Sauvignon Blanc.
Ja.
Und ihr habt zwei. Und zwar?
Nee,
ihr habt fünf.
Ja.
Was? Warum hab ich bloß zwei gekriegt immer?
Guck, jetzt kannst du...
Du nimmst ja die Zeit nicht.
Jetzt hast du das gehört.
Ja.
Christoph, ich spiele jetzt schon seit 20 Jahren beim Weingut Gärisch.
Ja, aber weißt du, guck mal, der Rainer...
Zwei.
Du hast doch gehört, was der Rainer macht. Der Rainer guckt sich die Leute an und überlegt, was kann ich den Leuten anbieten. Und bei manchen Leuten denkt, dass ich halt... dem traue ich zu, dass er wahrscheinlich 10 verschiedene Sorte gut voneinander unterscheiden kann. Und dann kommst halt du.
Ach so.
Und da sagt er, ja, es gibt zwei. Für den ist es einfacher, der kann zwei, das kriegt er nie.
Naja.
Nicht so. Aber 5 Forschungen. Was, was du jetzt kennst, Monchi, ist
der Petit.
Petit Sauvage.
Und Anna Sauvage.
Und
der Le Sauvage.
Le Sauvage.
Le Sauvage.
Und das interessiert mich jetzt. Sauvage. Ich habe die Übersetzung nachgeguckt, das heißt brutal.
Nee, so war es, der Wilde.
Der Wilde?
Ja.
Ich habe nur eine Übersetzung gefunden, brutal, und habe gedacht, was hat man da, brutal Kopfweh? Habe ich nicht gemerkt hinterher. Aber ich hätte mich schon gewundert, dass du, ich hätte gedacht, oder meine Vermutung war, vielleicht schmeckt er brutal gut, aber ist der Wilde.
Der Wilde, also das habe ich nachgelesen, wo der Name für Sauvignon Blanc und auch für den roten Cabernet Sauvignon herkommt. Es wurde von dem französischen Sauvage abgeleitet.
Aha.
Und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir wie so eine kleine Marke bei uns und nennen den bei uns Le Sauvage, der Wilde.
Ja. Aha.
Und ich habe immer die Vorstellung gehabt, nicht so ein grünes Sauvignon Blanc zu machen, sondern mehr so gelbfruchtiger, also ein bisschen reifer. Und das habe ich mit dem Le Sauvage umsetzen können. Ich habe gemerkt, dass immer wieder die Nachfrage war, also ich war ein bisschen leichteren, ein bisschen grüneren. Mhm. Und dann habe ich den Petit Sauvage praktisch kreiert oder halt ins Leben gerufen und habe den praktisch die Trauben ein bisschen früher geerntet. Dadurch kriegt er ein bisschen mehr grünere Aromatik, hat so ein bisschen mehr Stachelbeeraromen und hat dann auch ein bisschen mehr vom Geschmack ist er einfach nicht ganz so... nicht massiv, aber nicht ganz so ausdrucksstark wie der Le Sauvage. Der ist halt 14 Tage in der Regel länger am Stock.
Der macht
und von älteren Reben und dadurch, dass die älteren Reben, die ein bisschen weniger Ertrag haben, hat der einfach mehr Ausdruck, mehr Stärke und auch ein bisschen mehr Nachhall. Wobei der Petit Sauvage sehr viele Liebhaber hat, der einfach unkomplizierter ist und der andere hat schon ein bisschen mehr, setzt ein bisschen mehr voraus.
Okay, mittlere Reife mindestens.
Mindestens.
Prost.
Prost.
Ich muss erst einschenken, es tut mir leid.
Aber vielen Dank, damit hast du schon die Frage von meiner Mama beantwortet, die ich dir stellen soll, was da der Unterschied ist zwischen den beiden. Wahrscheinlich kann man es auch sehr gut schmecken, den Unterschied. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn jetzt nächstes Mal da seid, müssen wir einfach mal die Zeit nehmen. Am besten nach dem Auftritt.
Ja, besser.
Die andere Frage ist, warum hat eine Flasche nur 0,75?
Darum habe ich ja noch die zweite mitgebracht.
Da steht noch, aber die steht bei mir, Monchi. Die steht bei mir. Die Magnumflasche, die bleibt bei mir.
Ja, die bleibt bei dir.
Ja.
Prost.
Rainer, ich will dir jetzt mal offenes Geheimnis, offen ist es nicht, ein Geheimnis verraten. Ich habe den Monchi schon in viele Situationen erlebt. Vor Konzerte, während Konzerte und nach Konzerte. Aber noch nie habe ich den so besoffen erlebt wie noch ein Konzert bei dir. Ohne Scheiß. Es hat nichts mit dir zu tun. Es hat einfach nur was. Es hat nur was mit dem guten Boy, glaube ich, zu tun. Ich erinnere mich an Situationen, wo der Monchi aus dem Auto steigt und man sieht einfach nur das Glas, wie er es noch in der Hand hat beim Auto. Also er ist nicht selber gefahren. Christine ist gefahren in dem Moment.
Nee, ich glaube,
du bist mitten Glas, bist ins Auto eingestiegen noch. Es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich gewesen.
Ja, man muss ihn wirklich mal probiert haben.
Ja, das muss man wirklich. Und das gehört auch dazu, finde ich, wenn wir bei Winzer auf Konzerte sind, das sind wir nicht so arg oft, muss ich sagen, ne? Meistens bei dir, aber dann gehört es auch schon dazu, dass man sich danach noch zusammensetzt und noch ein bisschen was erzählt oder noch was trinkt vor alle Dinge. Ne?
Ganz wichtiges Ritual, oder?
Ist es.
Am Anfang, ich kann mich noch an das erste Konzert von euch entsinnen, da waren die alle, nee, wir sind im Auto da, wir können nichts trinken. Und ja, so viele Autos gibt es hier gar nicht, was ich ja da für Entschuldigungen hervorgebracht habe. Dann habe ich gesagt, entweder wir trinken jetzt zusammen eine Flasche, ein PS, ich meine, zu sechst kann man das ja mal machen, ohne dass man fahruntüchtig wird. Und sonst können wir nicht abrechnen.
Sonst kann man
nicht abrechnen. Schon hat das funktioniert. Und jetzt haben wir es als Tradition gemacht, ne?
Ja, wir haben uns mittlerweile drauf eingerichtet und kommen mit dem Wohnmobil, Rainer, so ist es. Oder wir bleiben gleich da.
Ja. Eigentlich, nächstes Mal laufe ich heim. Aber Rainer, ich habe jetzt, wir sind ja ein Podcast. Podcast ist immer ohne Bild. Das ist ein bisschen schade.
Ich glaube, das hat der Rainer gemerkt.
Echt?
Ja. Danke. Sonst hätte ich den Winzerkiller gezogen.
Genau. Jetzt habe ich deine Flaschen in der Hand. Also die scheint jetzt erst einmal ziemlich dunkel. Das ist ein grünes, dunkles Glas. Und vorne drauf ist ein schöner Gaul drauf.
Ja, bedeutungsschwangere Pause.
Und das Ganze ist mit goldenen Lettern verziert. Und steht drauf, gärig natürlich, und unten drunter ein PS und in der Mitte Gaul. Was hat das zu bedeuten?
Da du bei der Ende schon dabei warst.
Ja, ich schon, ich weiß es. Aber
da gibt es noch eine Vorgeschichte natürlich, warum wir den Weinberg mit dem Pferd bewirtschaften.
Ja.
Also der hat vor 15 Jahren ungefähr, hat der Weinberg, der war ungefähr 35 Jahre alt, hat er angefangen, so langsam einfach mürbe zu werden, in dem Sinn, dass einfach der Wuchs nicht mehr stark genug war und auch im Sommer schon, nicht erst im Herbst, die Blätter eine helle gelbliche Färbung angenommen haben und es war halt schlecht für die Photosynthese. Mhm. Man hat gemerkt, der Weinberg ist nicht mehr im Gleichgewicht und dann
nicht gesund,
ja. Und dann haben wir uns entschieden, sozusagen, haben uns dann jedes Jahr, das rechnet sich nicht mehr, aber der Wein war trotzdem lecker und dann haben wir gesagt, ja, wie können wir den Boden auflockern? Und dann, man kann da mit schwerem Gerät dran gehen und kann auch den Boden aufreißen, aber war die Gefahr zu groß, dass die Reben dann die Wurzeln noch stärker beeinträchtigt werden und ja dann komplett hinüber wäre.
Darf ich kurz fragen, was wäre ein schweres Gerät? Was wäre ein modernes, schweres Gerät?
Ja, mit schwerem Gerät ist für mich jetzt bei dem Weinberg das, was wir davor immer gemacht haben, halt mit dem Traktor. Und das mehrfach durchzufahren.
Aha.
Und halt auch einen Tiefenlockerer, mit dem man dann halt einfach die Bodenschichten auflockert, damit die Wurzeln wieder bessere Wege finden. Dann kam aber ein Anruf aus Bad Dürkheim vom EDA. Das ist ein Betrieb, wo wir unsere Weinfässer herbeziehen. Und die haben ein Projekt gestartet mit vier rheinischen Kaltblütern und haben angeboten, die Weinberge mit dem Pferd zu bewirtschaften.
Ich wollte gerade sagen, manche Kaltblüter sind keine Leute, das sind Pferde.
Ich habe selbst früher mal geritten in der Jugend und dadurch habe ich den Kontakt dazu und habe gesagt, hey, das machen wir, wäre vielleicht eine elegante Lösung. Muss aber gleich sagen, es hat also 3 Jahre gedauert, bis man überhaupt eine Wirkung darin gesehen hat im Weinberg, also bis der Wuchs dann wieder sich verbessert hat. Wir haben halt versucht, so wenig wie möglich und am besten gar nicht mit dem Traktor durchzufahren und schon gar kein Volllander, daher auch die Handlese und die Unkrautbekämpfung wird komplett mit dem Pferd gemacht. Wir haben jetzt schon zwei haben wir schon verschlissen. Zwei Pferde, nein, das haben wir im Lohn machen lassen und jetzt mittlerweile ist jetzt der Fasseur, den ihr auch kennengelernt habt,
ja.
Das ist ein Ardenner, der ist jetzt 7 Jahre alt und sein Besitzer, der Philipp, der hat genau so ein Gemüt wie das Pferd und die gehen da ganz entspannt durch und tun da meistens im 14-Tage-Rhythmus die einfach das Gras bekämpfen, dass es nicht zu starke Konkurrenz im Wuchs wird und auch von den Nährstoffen und vom Wasser. Bei uns ist ja auch gewisse Knappheit im Sommer, hat man ja letztes Jahr gemerkt und die tut einfach das Unkraut klein halten. Und das ist halt eine schonende Variante. Und nach 3 Jahren hat man dann habe ich gemerkt, hey, jetzt auf einmal ist der Wuchs wieder, es ist kein Riese, dass der jetzt wie normal 2 Meter oder noch höher wird und der mehrmals geschnitten werden muss. Der wird also nur einmal im Jahr noch geschnitten und bringt jetzt wieder sattes Grün. Und das bringt natürlich dann gesündere Trauben, die Photosynthese, die Zuckerbildung ist dann besser und man hat einfach, der Weinberg ist wieder im Balance, er zeigt sich einfach wieder gut und dementsprechend merkt man das auch, die Qualität im Glas.
Man muss das mal gesehen haben, man muss das einfach mal auch erlebt haben, wie das aussieht.
Wann sind wir wieder bei dir? Wann wird ja wieder geerntet?
Im September, oder? Mit der Ende-Zeitpunkt kann ich schon nicht sagen. Meistens Mitte September.
Okay, also
wann der Austrieb ist und wann der Herbst beginnt dann. Das ist ja die ganze Witterung. Das ist bei uns immer das Fragezeichen und die große Unbekannte. Das Wetter ist halt für uns entscheidend für alles, was wir tun und was dann auch in dem Jahr rauskommt. Und es gibt halt Wetterkapriolen und letztes Jahr haben wir die Trockenheit gehabt. Das Jahr davor war es eher feuchter gewesen, 21. Und wir müssen halt immer mit dem uns abfinden, wie es ist. Aber man lernt halt mit den Jahren auch dazu, wie man mit umgeht. Und wenn man halt zu starke Hitzeperioden hat im Sommer und die Trauben dann einfach reif sind im Sommer, dann muss man sie halt auch ernten und nicht sagen, wie das erste Mal war das 2003, als der erste Hitzesommer war, der zu extrem war. Und dann, wir ernten immer im Oktober und wir warten, nee, dann hast du Weißweine, die 14, 15 Volumenprozent Alkohol haben.
Echt?
Und es macht keinen Spaß auf Dauer. Das kann man mal machen, ein Gläschen, aber es ist kein Wein, wo man dann Lust aufs zweite Glas hat. Und darum muss man einfach das nach vorne, mittlerweile hat man dazugelernt und muss nicht unbedingt auf diese physiologische Reife, die damals halt mit Oktober, Ende September, Oktober beziffert wurde, wenn die halt schon Anfang September da ist, dann werden die Trauben halt Anfang September geerntet und da hat man auch mitunter da schon hervorragende Ergebnisse und ja, man muss sich halt auf die Natur einstellen und es ist, das ist unabdingbar, sonst funktioniert das Ganze nicht. Es muss eine Einheit mit der Natur bilden.
Mhm. Du hast gerade gesagt, die gehen dann so durch den Weinberg durch und die machen das ganz, ganz locker. Es ist schon eine, ich habe mir das mal angeguckt, du hast auch, oder ihr habt im SWR auch ein Interview gegeben oder waren auch schon da zum Videomachen.
Kannst du das in die Shownotes machen?
Das machen wir in die Shownotes, okay. Dass man sich das angucken kann. Es sieht wunderbar aus, ne? wenn ihr da damit unterwegs seid, ne? Wenn der Philipp damit unterwegs ist. Und das sollte man wirklich mal... Sollte man dadurch vielleicht ein bisschen auch bekannt machen, sozusagen. Leute, guckt euch das Video an. Und wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, den Wein auch zu probieren, ich finde schon, dass man es schmeckt. Und ich bin ein Experte.
Du bist Experte. Kommt einfach zum Wolfig-Kenig-Konzert.
Genau, kommt einfach zum Konzert, da könnt ihr das mal ausprobieren. Naja, das war ein richtig tolles Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Mit dem 1 PS. Ich hätte noch eine Frage, die auf den Wein von dir zurückgeht, und zwar, was ist bitte ein Riesling Saumagen?
Saumagen ist eine Lage in Kallstadt?
Na.
Doch.
Ich habe gedacht, da schmeckt jetzt noch Saumagen.
Nee, man kann es assoziieren, wenn du den mit dem Saumagen zusammen genießt. Passt übrigens sehr gut.
Passt das auch gut?
Ja, weil das ist auch ähnlich wie die eine Anlage auf der Halde bei uns in Weißenheim. Der 1 PS ist es auch in kalkhaltige Boden, und zwar in Kallstadt gelegen. Und die Lage Saumagen, der Name wurde damals gegeben, weil das von oben gesehen, von der Luftperspektive, eine Form wie ein Saumagen hatte.
Echt?
Und darum haben wir den Kallstädter Saumagen. Ist dann halt auch bekannt geworden durch die Besuche von den Politikern in Deidesheimer Hof, wo der Helmut Kohl die Politprominenz hingeführt hat und hat dann, die haben den Pfälzer Saumagen von dem Manfred Schwarz, der damals der Koch dort war, und serviert bekommen, und dazu hat es den Kallstädter Saumagen gegeben. Und ich hatte vor 7 Jahren die Gelegenheit, da einige Weinberge dazu zu pachten. Zu kaufen ist ganz schwierig in Kallstadt, also zu pachten. Unter anderem halt auch zwei Weinberge in der Lage Saumagen. Und das muss man natürlich nutzen. Ist zwar ein bisschen teurer, die ganze Sache, wie wenn man das bei uns kauft oder pachtet in Weißenheim am Sand, obwohl es nur 6 Kilometer entfernt ist. Aber halt, es ist schon, macht Spaß, einfach auch den Unterschied zu sehen, wie die Weine dort werden, obwohl man die gleiche Behandlung nimmt wie bei unseren Lagen. Wobei die Lage, wo der 1 PS Weinberg ist, da ist es ähnlich wie in Kallstadt. Kommt auch durch den Kalkgehalt der Böden. Und diese Gesteinsverwitterungsböden, die sind, die prägen halt die Weine, machen sie langlebig. Wir haben jetzt im Moment in 2015er Saumagen im Verkauf. Der hat die ersten 3 Jahre nach der Füllung überhaupt nicht harmonisch geschmeckt. Und wir haben zuerst den Nachfolgerjahrgang, 2017 dann, den haben wir als erstes in den Verkauf gebracht, weil der andere einfach noch nicht zu ruppig war. Und jetzt präsentiert er sich mit im 8. Lebensjahr in einer tollen Blüte und das macht Spaß natürlich. Ne? Das sind halt die Langlebigkeit der Weine, ist natürlich auch sehr schön, wenn man das sieht und nicht, dass die Weine nach 2 oder 3 Jahren getrunken werden müssen, sondern die entwickeln erst im Alter dann ihre Reife.
Also, das ist ja furchtbar. So viel Informationen kann ich gar nicht sammeln im Kopf gerade. Rainer, ich habe einen Weihkeller. Habe ich dir schon mal einen Weihkeller erzählt?
Erzähl mal.
Ich habe einen Weihkeller.
Wie viel Zeit hast du? Obwohl, die Geschichte ist schnell vorbei.
Ich habe einen Weihkeller. Das ist ein Kriechkeller eigentlich. Eigentlich wollte ich die Wäschmaschine unten reinmachen. Aber meine Frau hat was dagegen gehabt.
Ja, nämlich Kreuzschmerzen hast du gehabt.
Und dann habe ich einen Weihkeller draus gemacht. Da sind ungefähr 3 Kiste Weih drin. 2
sind von dir.
Danke, danke.
Und der Rest ist irgendwie ein Weih, der jetzt schon länger liegt. Wie lange kann ich ein Weih aufheben?
Es kommt darauf an, was für ein Wein es ist. Das kann man nicht pauschalieren. Generell bei der Rotweine soll es so sein, dass die schon ein bisschen ein gewisses Fasslager hatten, sprich im Holzfass gereift sind, damit die Tannine, die an den Wein abgegeben werden, mit der Zeit werden die immer harmonischer im Geschmack und sind aber dadurch auch ein gewisser Konservierungsstoff für den Wein, dass er auch länger wie 5, vielleicht auch 10 oder mehr Jahre auf einem sehr guten Niveau sich hält. Mhm. Beim Weißwein ist es eher mehr schon ein gewisser Säuregehalt, der die natürliche Konservierung ist. Wenn man das ein bisschen mit Süße paart, ob im trockenen Bereich oder die edelsüßen Weine, wenn man einen Eiswein hat, der 20 Jahre alt ist und der ist immer noch super im Glas und läuft so goldgelb ins Glas rein, das ist natürlich was ganz Tolles.
Ah, die Kirschfenster, also Mensch. Ist,
ja.
Ah,
die, du kennst dich aus. Schmeckt.
Ja, ich kann nicht nur saufen.
Ja, das ist einfach das Hauptkriterium, dass die Weine so lange lagern können. Und müssen halt auch wirklich aus einem Ertrag sein, wo wirklich reduziert ist. Das kann man nicht erwarten, wenn ich jetzt irgendwo vielleicht im Supermarkt einen Riesling holen, eine Literflasche und meine dann, ich lege den jetzt 10 oder 50 Uhr hin, dass der mich umhaut, wenn ich den aufmache.
Ja, wahrscheinlich schon.
Eventuell, ja.
Aber es wird nicht gut sein.
Ja, einfach, man muss mal ein bisschen reinwachsen. Man muss es auch mögen, wenn die Weine ein bisschen reifer sind. Natürlich werden mehr die frischen, jungen Weine getrunken, die 2, 3 Jahre alt sind. Und das mit dem älteren Wein, gereiftere Weine zu trinken, das muss man auch ein bisschen lernen und ein bisschen für sich herausfinden, wie das schmeckt und einfach, dass man das genießen kann. Zusammen zu speisen ist das natürlich ganz toll, zu kombinieren. Die Weine schmecken ganz anders alleine, wie wenn du sie zusammen zum Essen trinkst, ist was ganz anderes.
Du hast ja vorhin selber gesagt, den werden wir jetzt gerade trinken, du dann.
Ja, ein PS.
Ein PSer. Das ist ein normaler Riesling. Also es ist nicht kein normaler, es ist ein Riesling.
Ja.
Ein PS. Du hast vorhin gesagt, dass er noch nicht, wie hast du gesagt?
Nee, der ist noch relativ jung. Der braucht noch ein bisschen, um sich richtig harmonisch zu... Aber er ist schon...
Und wird dann in der Flasche, verändert er sich?
Die Flasche nehme ich jetzt, die ist schon gleich leer.
Die ist also, leer.
Da ist ein Stumpe drin.
Aber wenn du ihm die Zeit löscht und dann, sagen wir, das ist jetzt Sache von 2, 3 Monate, wo der sich dann auch ein bisschen ausbalanciert. In der Flasche auf jeden Fall.
Weil das habe ich nicht ganz kapiert.
Und wenn du mit Jahr Zeit löscht, dann hat er ganz andere Aromen. Am Anfang haben die halt so die Primäraromen, die sind die in der Traube drin sind. Dann gibt es die Sekundäraromen, das sind die während der Gärung entstehen. Und da ist er jetzt im Moment gerade drin, er ist noch voll von diesen, wie du vorhin gesagt hast, duften nach Äpfeln oder frischen Pfirsichen. Das sind die sogenannten Sekundär- und Primäraromen. Und das sogenannte Tertiäraroma, das entsteht, das ist das Bouquet, das ist die Alterung. Und wenn Wein gut gemacht ist und dann kann er halt auch, wie zum Beispiel der Saumagen, der jetzt im 8. Jahr auf einmal aufblüht, dann hat er auch ein Potenzial für eine lange Reife. Und das macht Spaß einfach, das zu sehen.
Das ist Hammer. Das wusste ich gar nicht.
Also ja, ich finde es sehr interessant, dass man nicht nur sagen kann, man beobachtet grundsätzlich das, was vom Weinberg direkt kommt und sagt dann, der schmeckt so und so, da können wir vielleicht für die nächste Ernte noch was verändern in der Art und Weise, wie man beschneidet oder was auch immer man da macht. Das ist das eine, sondern man muss dann auch gucken, okay, wie entwickelt der sich im Jahr drauf und kann da vielleicht Rückschlüsse ziehen, sagen, ah, da könnte man da wieder vielleicht handeln, vielleicht aber auch entwickelt sich in die Richtung, also ist er Fass ohne Boden, um dann mal im Bild zu bleiben.
Ja, und dann halt wieder immer das Fragezeichen mit der Witterung, das ist das Entscheidende. Ja, darum kann ich 4 Wochen vor der Ernte noch jetzt sagen, wie der Jahrgang wird. Ich kann vielleicht auch hoffen, wenn es trocken bleibt in der Erntephase, dass wir einen super Jahrgang kriegen. Aber das kann sich alles noch drehen. Aber zum Glück haben wir, ich glaube, in den letzten 10 Jahren vielleicht einmal, wo es die Witterung bescheidener war. Und darum beschweren wir uns hier gar nicht. Wir leben schon im gelobten Land hier in der Pfalz.
Ah ja, wirklich. Das ist wirklich wahr.
Ich würde sagen, da müssen wir mal einer drauf trinken.
Da muss man
einer drauf trinken. Ja, warte mal.
Das hört sich einfach super an, wirklich.
Prost.
Apropos gelobtes Land Pfalz. Ich weiß, man ist ein auditives Medium. Die Leute müssen sich viel auch vorstellen. Vielleicht müssen die Leute auch viel aushalten. Bevor wir mal einen kleinen praktischen Versuch machen wollen, kurz die Frage an dich. Was macht ein Pfälzer Wein aus? Warum ist ein Pfälzer Wein so besonders gut und ein badischer Wein so ausgesprochen schlecht?
Also ich werde jetzt einen Teufel tun, den badischen Wein wie in einem eurer Lieder jetzt so runterzumachen, auf keinen Fall.
Das machst du nicht?
Überall, nein, würde ich nie machen, so bin ich nicht.
Das heißt, wir machen also es gibt überall, Teufelszeug oder was?
Es gibt überall sehr gute Weine, auch im Badischen.
Gibt es im Saarland auch gute Weine?
Saarland, an der Saar gibt es auch. Mosel-Sarrobe ist ja das Anbaugebiet und die Saar ist ja noch ein Teil vom Saarland herüberkommt und das ist auch, bringt auch ganz spannende Weine hervor.
Okay.
Hat ein bisschen andere Säurestruktur. Die haben meistens Schieferböden auch. Der Boden macht extrem was aus. Und also es gibt in jedem Anbaugebiet in Deutschland gibt es mittlerweile, auch in den nördlicheren Anbaugebieten gibt es ganz, ganz tolle Weine. Man muss es einfach erkunden, probieren. Wenn er dann immer wieder zurück in die Pfalz kommt, ist das alles
okay. Dann ist alles in Ordnung.
Ich würde sagen, wir beenden hier mit.
Ja, Rainer, es war sehr schön mit dir. Nee, Quatsch. Ich finde,
es gibt wirklich gute Weine.
Es gibt anscheinend gute badische Weine.
Guck mal, was unser Hund macht jetzt.
Gut,
der tut sich.
Du hast du Angst vor Hunde?
Nee,
gut, alles klar. Er hat ihn auch noch gar nicht bemerkt.
Also, du hast ihn nicht gemerkt, gell? Nee, sitzt die ganze Zeit daneben.
Neben dir sitzt er.
Ja.
Das ist der Leopold. Das ist unser Podcast-Hund. Der ist meistens ist er ziemlich still. Ja. Vor allen Dingen, wenn es um Woi geht, da hört er, spitzt er immer die Ohren.
Dann habe ich vorher noch einen Schluck badische Woi gehört.
Ja. Mensch, du, dass du zum Beispiel einen Pelzer Woi von einem badischen Woi unterscheiden könntest? Vom Geschmack her?
Ja, denke schon.
Moment, schritt nicht weiter, das probieren wir aus. Monchi,
Walte
deines Amtes.
Ich assistiere.
Werden wir gekühlt.
Werden hier was vorbereitet?
Nee, es ist ein Spätburgunder.
Das ist es.
Ja, nichts verrote. Modern?
Ja.
Ich muss mit dir trinken. Du darfst auch
Ich hab den Monchi gefragt, warum brauchst du dann auch ein Glas für die Blindverkostung, aber er hat sich nicht ausreden lassen. Moment.
Noch nicht probieren, bitte.
Hier. Da. Das ist das Zweite.
Umbauarbeiten.
So, also wir haben hier eine kleine Versuchsanordnung. Es ist eine Blindverkostung. Es steht nichts auf dem Glas drauf.
Und doch, Coca-Cola.
Ja, Coca-Cola steht drauf. Okay.
Also im Notfall tun wir das Ganze mit Cola mischen noch hin.
Monchi, ich hoffe, du weißt jetzt noch, welcher ist. Ich weiß es nämlich nicht. Ich hab's vergessen. Gut. Du darfst jetzt probieren und darfst mal sagen, wie erstmal beschreibe, was du da schmeckst und warum du denkst, dass das Badische und dass der Pelzer war.
Also vielleicht muss man dazu sagen, er hat zuerst gerochen.
Wir kommentieren das mal. Er hat erst mal gerochen. Jetzt hat er von dem linken Glas hat er einen Schluck genommen. Ist das so in sich gegangen? Sie überlegt.
Ach du,
ich weiß natürlich hast du schon getrunken? Nicht, wie und wo? Ja klar.
Echt?
Ja.
Warte mal, ich muss erst mal trinken.
Wo ihr die Weine gekauft habt, ob ihr es irgendwo vom Weingut gekauft habt, ich weiß es nicht. Ist er jetzt seit dahingestellt, der linke, also von dir aus rechts gesehen, ist ein Tick runder, ein bisschen voller im Geschmack. Hat weniger ein Spätburgunder, Spätburgunder typische Aromen. Der Rechte ist ein Tick schlanker, aber auch ein bisschen mehr fruchtiger, was so ein bisschen mehr in die Spätburgunder-Richtung geht. Ja, ausdrucksstärker. Der ist sortentypischer. Der andere ist vielleicht durch das, dass er ein bisschen runder, harmonischer ist. Ja, wenn gerade jemand ein Pinot Noir oder Spätburgunder-Liebhaber ist, kommt der wahrscheinlich besser an.
Mhm. Welcher ist der badische Wein?
Es könnte natürlich sein, die badischen Weine haben gern auch ein bisschen mal einen Schlag mehr, dass sie an der anderen Weinbauzone sind, auch ein bisschen mehr Alkohol, ein bisschen kräftiger. Es könnte sein, dass der hier der badische ist. Ich glaube, ich muss noch mal probieren.
Ja, probiere noch.
Man hätte also immer einen Grund, noch mal zu probieren.
Probier noch mal.
Ich habe jetzt auch verstanden, warum du Monchi mittrinkst. Monchi, das ist doch total sinnlos, dass du mittrinkst. Du wäschst doch, welcher ist.
Die Käse, das ist klar leer.
Hör auf jetzt.
Ich trinke ganz spät Burgunder, habe ich das schon erzählt.
Rainer, aber ich trinke am liebsten. Das nächste Mal müssen wir das irgendwie anders machen. Du bist bei der Hälfte von der Aufnahme schon besoffen. Hör auf jetzt.
Okay.
Also so viel ist es ja gar nicht. Also wir haben uns zurückgehalten. Ne?
Ja, absolut, aber der Vertrag hat nichts.
Ach so, ich vergaß.
Ich singe bloß vom Alkohol.
Ja, was würdest du einschätzen?
Ich tippe jetzt von der Reife und der Schwere von dem Wein typisch auf den linken, dass das der badische Wein ist.
Mhm. Und Monchi?
Er hat recht.
Ui, also, du musst
Applaus,
mal.
Applaus.
Danke. Da wirklich. Hab ich aber Glück gehabt.
Du darfst nicht leer trinken, wenn du willst.
Nein, du musst nicht leer trinken.
Wobei ich das sagen muss, ich war ja vorher, du warst vorhin gefragt, wo wir einen her haben.
Ja.
Magst du wissen? Ist jetzt Werbung. Darf ich Werbung machen?
Du darfst, nee, ja, natürlich darfst du
Werbung eigentlich machen. Eigentlich ist unbezahlte Werbung jetzt. Ich war beim Edeka, beim Stiegler. Cool. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich gehe gern zum Stiegler.
Ja.
Und die Weihabteilung, weil die sehr sortiert ist. Dein Weih haben sie noch nicht. Warum auch immer.
Tja, wir vermarkten halt direkt.
Ja, okay.
Ich hab's lieber, wenn die Leute zu uns kommen, ja. Kann ich mit ihnen retten.
Hast recht. Und ich bin dann hier und hab gesagt, ich hätte gerne den billigsten badischen Wein, wo sie haben.
Ja, wir sind nicht gut genug für den, oder?
Wir haben gedacht, wir machen es einfacher. Ja.
Also von daher, ein Gruß an Edeka Stiegler.
Und vor alle Dinge, also wirklich, es ist wirklich ein Wissenspodcast, weil wir haben jetzt, also ich höre dir hier zu, wie ich Fußballspieler beim am Feld, beim Interview zuhöre. So viele Fachwörter habe ich noch nie im Zusammenhang mit Wein gehört.
Du musst den aber nicht trinken jetzt, gell?
Alles gut. Mach ich ja nicht, schalte nur.
Du behalst ihn jetzt warm.
Der ist ein bisschen zu kalt, ich halte ihn jetzt warm.
Sehr gut. Trinkt mal Spätburgunder warm?
Nicht warm. Also Rotweine trinkt man so in der Regel zwischen 15, je nachdem wie schwer sie sind. Die leichteren Rotweine können ein bisschen kühler getrunken werden, also zwischen 15 und 18 Grad. Sollen also nie über 20 Grad gehen.
18 Grad, ehrlich?
Früher hat man gesagt, bei Zimmertemperatur, aber da waren jetzt, wenn die Zimmertemperatur hier wieder ein bisschen kühler, leider.
Stimmt.
Früher hat man halt wirklich nur mit 80 Grad oder so in Wohnzimmer geheizt. Jetzt ist meistens so Richtung 24 Grad.
Also und das ist zu viel.
Es ist zu viel. Also einfach im Wohnzimmer in Rotwein aufzubewahren und dann, da wird einfach zu breit, zu plump. Er hat am besten präsentiert er sich um die 18 Grad. Ein leichter Rotwein, der jetzt nicht so viel Alkohol hat, den kann man auch bei 15 trinken. Im Sommer auch gern, wenn es halt richtig warm draus ist, man hat Lust auf Rotwein, auch gern gekühlt, auch mal kurz in die Kühlung geben. Wenn der dann mit 12 Grad rauskommt, bis er dann richtig eingeschenkt ist und draußen hat es 30, dann hat er ruckzuck innerhalb von ein paar Minuten, hat er seine 15 bis 18 Grad und dann, ja.
Also Rainer, ich habe mein Woi in meinem Woi-Keller. Ja, das sind 10 Grad.
Ja, das ist passt, optimal. Oder? Das ist ja optimal.
Passt.
Klar.
Ich hab's gewiss.
Ich finde das gut.
10 Grad
sind ja, gut. Bei Weißwein ist es Allemand passend und beim Rote kannst du ein bisschen anwärmen oder gehst dann für der Rote gestellt, dann doch nur fürs Wohnzimmer.
Ja, noch eine kleine Wissensfrage von mir. Du hast das ja alles im Kopf, das ist klar, das ist dein Beruf, du musst das auch wissen, mit wie viel Grad ist das am besten und gibt es eine Berufsschule für Winzer? Wie hast du das gelernt?
Ja klar, ich war in Neustadt auf der Weinbauschule. Mhm. Mittlerweile ist dort auch ein Campus dort, also man kann auch Weinbau studieren dort.
Mhm.
Seit ein paar Jahren, damals war es nur möglich, den Wirtschafter zu machen. Dann habe ich dann nach der Lehre auch gemacht, dann über 2 Wintersemester. Und danach bin ich noch bei Kreuznach auf die Technikerschule und habe dort meinen Weinbautechniker gemacht, ja. Jetzt geht es in Neustadt halt auch, gerade auch einen Studiengang zu belegen und gibt es auch duales Studium, wo die Praxis zusammen kombiniert mit der Theorie, was ich sehr, sehr gut finde, dass es einfach praxisnah ist und nicht nur ein theoretischer Stoff ist. Und ja,
das heißt, wenn ich Winzer wäre will, muss ich Abi haben?
Nee, muss ich nicht haben. Du musst einfach nur. Was heißt Talent haben? Du musst einfach Lust und Begeisterung für den Beruf haben. Und es überrascht mich immer mehr, wie viele Seiteneinsteiger, die gar nicht aus der Branche kommen, die gar nicht jetzt zu Hause aus dem Winzerbetrieb kommen. Das war früher eher seltener. Und jetzt hört man immer mehr, die einfach als Seiteneinsteiger, die es cool finden, in der Natur zu arbeiten oder auch andere Wege in dem Weinsegment einzustreiten, sei es in der Vermarktung. Und es gibt unheimlich gute Möglichkeiten, auch dort Fuß zu fassen. Macht halt Spaß. Und was für mich das Wichtigste ist, immer den Kontakt mit den Leuten. Und das macht einfach Spaß.
Das merkt man ja auch an, dass dir das Spaß macht. Ja. Das ist wirklich ein wichtiges Ding. Aber das hey, Karriere.
Also, kein Walfisch kenne ich, sondern ich war Winzer.
Du wärst Winzer. Karriere-Podcast. Ja. Würdest du sagen, das ist, es gibt Fachkräftemangel im Winzerbereich?
Eher nicht. Es hat gewisse Phasen gegeben, wo es so war. Aber jetzt mittlerweile ist es so. Natürlich für gewisse Arbeiten im Weinberg draus, wenn man jetzt noch alles mit der Hand ernten müsste, hätte man wirklich einen Engpass. Wenn wir nicht zum Glück die Möglichkeiten hätten, die Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen, das heißt aus Polen oder aus Rumänien, dann wird es nicht so gut aussehen. Aber ansonsten für die weiterführende Vermarktungssache oder auch die herstellende Bereich, dann gibt es sind Leute da, die sehr talentiert sind. Also Monchi, es kann sein, dass du viel besseren Weingeschmack wie ich hast. Ich probiere es wahrscheinlich öfters wie du. Wenn du so oft Wein probieren müsstest wie ich, dann hättest du wahrscheinlich oder eventuell auch viel bessere Zunge, sehe ich mal bei uns.
Mehr braucht schon nicht zu hören heute, oder? Nee, heute ich sag euch auch was, der Mann mit dem roten Faden sagt, ich sehe schon das End vom roten Faden.
Echt jetzt?
Ja, wir sind schon über einer Stunde.
Ja, warte mal, die Flasche ist noch nicht leer. Hast du noch was zu trinken?
Die Zeit mit euch vergeht wie im Flug.
Wie im Flug, mit dir, das ist wirklich
super. War die Flasche noch leer? Gucken wir mal, die Flasche noch leer.
Vielleicht können wir noch 2 Fragen klären zum Schluss, was mich persönlich interessieren wird. Hast du einen Plan für das Weingut, wenn du in circa 120 Jahren von Nimi Kravle kannst oder so, wer macht das weiter? Bleibt es ein Familienbetrieb?
Wir werden sehen. Also mein Sohn ist 16, bisher hat er Interesse dran gezeigt, aber es ist nicht so wie früher, dass wir sind irgendwie schon so erzogen worden, direkt nicht reingedrängt worden. Ich wollte es schon irgendwann, aber am Anfang wurden wir schon ein bisschen in die Richtung geführt und mit in die Weinberge gehen oder wir haben früher noch Obst dazu. Das war in den Sommerferien nicht immer so prickelnd.
Ja, glaube ich.
Und jetzt ist es eigentlich ein bisschen lockerer und mich würde es natürlich freuen, aber wir werden es sehen. Also ich mache mich jetzt da nicht verrückt und bin ja noch jung.
Und
aber keine Bemerkung, Monchi.
So, Monchi, die letzte Frage.
Die letzte Frage. Lass mich aber erst nochmal einen Schluck von dem schönen, gute, ausgewogene Junge.
Der moderne. Muss
noch reife, moderne.
Es könnte sein, dass es dem Rainer leichter fällt, die Frage zu beantworten, wenn er den Badische A noch getrunken hat.
Genau, Rainer, du hast jetzt noch 3 Gläser vor dir.
Das ist gut.
Du hast noch 3 Gläser vor dir. Also unsere letzte Frage ist immer. Wirklich eine sehr, sehr wichtige Frage. Du hast ja gesehen, unser Podcast ist Fiese Matente.
Ja.
Und wir haben da hinten jetzt ein Zelt aufgebaut. Und Christoph und ich, wir übernachten hier.
Wir können nämlich fahren,
noch dem guten Einpäser. Wie ist es? Hast du Lust, bei uns im Zelt zu übernachten?
Wir bieten das immer an.
Kein Problem.
Bist du dabei?
Wenn ihr dabei seid, ist kein Problem.
Natürlich.
Wir haben hier noch eine große Flasche.
Große.
Ja, aber der Hund kommt mit. Nicht vergessen, der Leopold
ist noch mit. Komm, wir waren halt gar nicht Gassi.
Wir gehen jetzt gleich mit dem Rainer ein bisschen, dann kommen wir auch ein bisschen an die Frischluft. Ja. Und dann vertragen wir vielleicht noch ein Viertel und dann gehen wir ins Bett.
Ins Zelt. Ne?
Rainer, es war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank.
Es war uns eine große Freude. Danke, dass du da warst.
Danke, gleichfalls.
Und wir sehen uns entweder auf dem Rotweinfest oder auf dem Federweißerfest oder auf dem Frühlingsfest.
Nächste Woche auf dem Frühlingsfest.
Nächste Woche auf dem Frühlingsfest. Ihr Leute, kommt vorbei, macht's gut und immer eine schöne Wahl vom Rainer dabei haben.
Prost.
Prost.
Ciao.
Fisi Madende. Der Podcast.